SRF 1.
SRF 1 am 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz. Ein Stadttunnel für Zug, der kostet zwar viel Geld, würde Zug aber die Chance geben, das Zentrum ganz neu zu gestalten, sagt der Stadtpräsident. Genossenschaftswohnungen in der Stadt Luzern. Die Jungsozialisten wollen 20 Millionen Franken für eine Stiftung bereitstellen, die aber winkt ab. Und die berühmte Luzerner Bilderchronik ist 500 Jahre alt. Ein Jubiläumsbuch zeigt jetzt, warum sie auch heute noch so einmalig ist. Das Wetter in der Nacht und morgen Morgen kann es noch regnen. Dann gibt es Sonne bei 18 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Der Kanton Zug will ein Riesenprojekt auf die Beine stellen. In knapp 20 Jahren soll es einen Stadttunnel geben. Dank dem soll es im Zentrum von Zug nicht mehr so viel Verkehr haben. Und gleichzeitig will die Stadt die Innenstadt auch attraktiver machen. Das läuft dann unter dem Namen Zentrum Plus. Kostet tut das ganze Projekt fast 1 Milliarde Franken. Die Vorlage, die das Parlament darüber abstimmt, die ist heute vorgestellt worden. Julia Stirnimann.
Vorgestellt haben das Projekt Stadttunnel und Zentrum Plus der Baudirektor Heinz Tändler und der Zuger Stadtpräsident Dolfi Müller. 2,7 Kilometer lang soll er werden und einen unterirdischen Kreis aus uns geben. Wenn der Tunnel fertig ist, dann sollte das Stadtzentrum von Zug noch ausgiebig erneuert werden. Und wenn die beiden Politiker über den Stadttunnel reden, dann tönt das fast wie eine Liebeserklärung an das Projekt. Der Stadtpräsident Dolfi Müller schwärmt.
Es löst uns das Problem von zu vielen Staus, die wir in dieser Stadt in Zukunft noch mehr werden haben. Es wird uns aber auch eine Stadtentwicklung bringen, oder, wo Plätze plötzlich wieder zur Verfügung stehen. Also es ist wie ein Einfamilienhaus, das man neu einrichten kann. Oder? Und das ist die Chance eigentlich. Und es ist natürlich auch ein Tunnel, der für den ganzen Kanton sehr viel bringt. Also nicht nur, dass man schneller in der Stadt innen ist, sondern dass eigentlich um Zug herum, wo ja der Hauptort ist, wo im Zentrum ist, dann alles viel besser funktioniert.
Alles soll besser werden, das Zug. Das ist aber nicht gratis. Im Gesamten kostet das Projekt 950 Millionen Franken. Die Stadt Zug zahlt 60 Millionen Franken dran. Der grosse Brocken zahlt aber der Kanton, der Zuger Baudirektor Heinz Tändler.
Der Rest übernimmt der Kanton. Wir haben mit der Finanzdirektion die Finanzprognose gemacht. Und wir stellen fest, unter dem Strich, dass der Stadttunnel nebst sämtlichen weiteren Infrastrukturprojekten, sei es im Hochbau, im Tiefbau oder im öffentlichen Verkehr, finanzierbar ist. Dass der Kanton Zug sich das leisten kann, ohne dass es zu Steuererhöhungen führt.
In den einzelnen Zugerinnen und Zuger soll es also nicht ans Portemonnaie gehen. Was aber noch offen ist, das ist der Beitrag vom Bund. Allenfalls übernimmt der Bund über das Agglomerationsprogramm einen Teil der Kosten an Stadttunnel. Der Kanton Zug hat für das auf ein Gesuch gestellt und sollte Mitte Juli Bescheid bekommen, ob und wie viel das der Bund hilft zahlen. Was jetzt aber steht, das ist einmal die Vorlage für den Kantonsrat. Als damals um einen Projektierungskredit für den Tunnel gegangen ist, hat es ein einstimmiges Ja gegeben. Das wird jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger. Mittlerweile gibt es nämlich auch kritische Stimmen, die befürchten, der Stadttunnel löse das Problem nicht, sondern verlagere den Verkehr einfach in die Aussenquartiere. Trotzdem ist Heinz Tändler für die Debatten im Kantonsrat zuversichtlich. Er sagt aber auch,
es wird sicher eine Diskussion über den Preis geben. Das ist klar, die 950 Millionen brutto werden Thema sein. Und da wird es jetzt an uns liegen, können überzeugen, dass das eben auch ein Preiswerttunnel ist, dass das der Preis wert ist für die nächsten 50 bis 100 Jahre, so ein Tunnelsystem können zu bauen, wo wirklich dieser Stadt und dem Kanton Qualität wird geben.
Nach dem Kantonsrat sagt er schlussendlich aber die Zuger Bevölkerung, ob sie den Tunnel will. Die Volksabstimmung sollte laut Zeitplan im Herbst 2014 sein. Wenn alles einigermaßen rund läuft, dann würde man im 2022 anfangen bauen, und zwar etwa für 6 Jahre. Bis 2030 sollten der Zuger Stadttunnel und das neue Stadtzentrum Plus fertig sein.
Das Zuger Kantonsparlament, das sollte dann Ende Jahr über den Stadttunnel und das Zentrum Plus abstimmen. In der Stadt Luzern, da soll es vorwärts gehen mit günstigen Wohnungen. In den nächsten 10 Jahren sollen 1'000 neue Genossenschaftswohnungen entstehen, so steht es im Bericht zur Wohnbaupolitik, wo die Stadtregierung heute vorgestellt hat. Das ist der erste Schritt bei der Umsetzung der Initiative für zahlbaren Wohnraum, die das Luzerner Stimmvolk vor einem Jahr angenommen hat. Unterdessen steht aber schon wieder eine neue Initiative an. Bei der geht es aber eher um Wohnungen im untersten Preissegment. Und da steht eine neue Kontroverse an, Beat Vogt.
Wenn es zu Luzern um Wohnungen mit wirklich tiefen Mieten geht, dann kommt man an drei Buchstaben nicht vorbei. GSW. Das ist die Abkürzung für die Gemeinschaftsstiftung zur Erhaltung und Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. Die Stiftung ist seit knapp 30 Jahren tätig, besitzt 220 Wohnungen und verwaltet weitere 58 Liegenschaften, die der Stadt gehören. Die GSW-Mieterinnen und Mieter sind eine eingeschränkte Gruppe, sagt der Stiftungsratspräsident Michael Gneko.
Leute mit Migrationshintergrund, Leute mit psychischen oder physischen Krankheiten oder auch einfach Stadtoriginal, die sich spezielle Lebensführung geben. Ja.
Dass die GSW noch mehr Wohnungen anbieten können, ist unbestritten. Jetzt aber geht es um die Grössenordnung. In der Stadt steht nämlich die Initiative für gemeinnützige Wohn- und Gewerberäume an. Mit der verlangt Juso, dass die Stadt 20 Millionen Franken in die Stiftung soll einschiessen. Der Stadtregierung geht diese Forderung viel zu weit und darum hat sie einen Gegenvorschlag ausgeschafft. Die Stadt will der GSW fünfmal weniger Geld zuhaben, indem sie 4 Millionen Franken in einen Fonds für die Stiftung einzahlt. Ein Grund sei die Finanzlage der Stadt, sagt Baudirektorin Manuela Jost.
Auch finanzpolitisch haben wir gewisse Restriktionen. Und ich glaube, da muss man einfach auch realistisch sein, was die Stadt machen kann und nicht. Und mit den 4 Millionen, das können wir bewerkstelligen. 20 Millionen wäre einfach eine Überforderung für einen Haushalt.
Dazu käme, dass die Juso-Initiative zur Folge hat, dass die GSW in andere Gebiete investieren müsste als bis jetzt, wie zum Beispiel in Gewerberäume.
Ich glaube, es ist wichtig, wir behalten den Fokus von dieser Stiftung auf dem, was sie wirklich ist.
Ein bisschen ähnlich sieht es die GSW selber. Der Stiftungsratspräsident Michael Gneko.
Die Juso-Initiative möchte uns 20 Millionen zuhaben. Da wären wir schlechterdings überfordert. Wir könnten die gar nicht richtig bewirtschaften.
Ausserdem, man würde sich künftig nicht mehr ausschliesslich aufs unterste Wohnsegment konzentrieren.
Da kämen wir natürlich leider in eine Konkurrenzsituation zu den Baugenossenschaften. Bis jetzt haben wir vorab das gekauft, was für Baugenossenschaften weniger attraktiv oder sogar gar nicht attraktiv war. Das sind Liegenschaften an schlechter Lage oder mit schlechter Bausubstanz.
Und dabei wollen wir eigentlich auch bleiben. Die Juso kann das Argument nicht nachvollziehen. Es hat noch so wenig gemeinnützige Wohnungen zu Luzern, dass man sich sicher nicht in den Weg käme, sagt Benedikt Koller vom Initiativkomitee. In Zürich gäbe es dafür schon ein Beispiel.
In Zürich hat man auch vor vielen Jahren PWG gegründet und dort hat sich eigentlich gezeigt, dass sich so eine Stiftung sehr gut in bestehenden Wohnungsmarkt eigentlich einbringen und überhaupt nicht das Konkurrenzverhältnis zu anderen Stiftungen bzw. sozialen Baugenossenschaften in einer Stadt darstellt.
Und so können auch die Luzerner GSW noch einiges erreichen. Sie müsste sich dann nur anders organisieren, meinte Benedikt Koller.
Wir glauben, dass dort einfach auch ausgebaut werden müsste, damit die GSW gestärkt würde werden. Und das, was wir jetzt mit diesen 4 Millionen im Gegenvorschlag von der Stadt hat, das sehen wir einfach nicht als Stärkung, sondern höchstens als Konsolidierung von der GSW und ihren Aktivitäten im Wohnungsmarkt.
Darum halte die Juso dann auch an ihrer Initiative fest.
Der Beat Vogt. Die Nachrichten aus der Zentralschweiz von heute, die hat Christian Öchslin.
Seit gut einer Woche ist die Asylunterkunft Realp auf gut 1800 Meter offen. Noch ist aber nicht klar, was die rund 20 Männer den Tag durch arbeiten können. Beschäftigung gibt es noch keine, das schreibt heute die neue Urnenzeitung. Warum die Arbeiten für die Asylbewerber noch nicht organisiert haben, das begründet Michael Glauser vom Bundesamt für Migration so.
Auch bei den bisherigen Beschäftigungsprogrammen mit anderen Notunterkünften war es nicht so, dass man sofort die Arbeit gefunden hat. Das hat sich zuerst einspielen müssen. Die Leute haben sich ein bisschen die Unterkunft und die neuen Leute müssen gewinnen. Und man hat dann Schritt für Schritt aber gesehen, einmal, da kann man zusammen etwas machen. Es ist jede Gemeinde eine einzelne Gemeinde für sich mit individuellen Strukturen. Und es ist auch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Es ist gut möglich, dass es nicht allen Orten gleiche Möglichkeiten gibt.
Man sei aber weiter daran, Abklärungen zu machen. Von den Leuten, die in die Asylunterkunft eingezogen sind, seien noch alle rum. Es sei noch niemand abgetaucht, das heisst beim Bundesamt für Migration weiter. Wenn man nur die Wasserqualität anschaut, dann wären Seen und Flüsse im Kanton Zug parat zum Schwimmen. Die Kontrollen haben gegeben, dass die Wasserqualität bei allen Badeanstalten gut sei. Bei den Badeplätzen an den Lorzen, an den Rüssen und an den Seil sind die Belastungen ein bisschen höher gewesen. Wir können aber sagen, dass die Wasserqualität überall stimme und wir können ohne Bedenken baden. Das schreibt die Kantonschemikerin in einer Mitteilung. Die Rechnung der römisch-katholischen Landeskirche Nidwalden vom letzten Jahr schließt mit einem Gewinn von rund 700'000 Franken ab. Das Geld brauchen wir jetzt für einen Finanzausgleich unter den Kirchengemeinden im Kanton Nidwalden. Grund für das gute Ergebnis seien unter anderem höhere Steuereinnahmen.
5 Jahre ist es her, seit in der Stadt Luzern ein Grabfeld für Muslime eingerichtet worden ist. Wenn man heute schaut, dann sieht man, nur ein Bruchteil der 300 Plätze auf dem Feld vom Friedhof Friedenthal ist auch besetzt. Das stört die Gegner vom muslimischen Friedhof. Die Muslime selber, die haben aber eine Erklärung, Silvan Fischer.
Die Geschichte vom muslimischen Grabfeld auf dem Friedhof Friedenthal geht genau genommen sogar 10 Jahre zurück. 2003 war es nämlich, wo die islamischen Organisationen vom Kanton Luzern ein Gesuch eingegeben haben. 5 Jahre hat es dann noch gebraucht, bis das Grabfeld aufgegangen ist. Kostet hat es hier etwa 200'000 Franken. Und das war dann auch einer der grossen Kritikpunkte an diesem Projekt. Hier schon und auch heute findet die Schweizerische Volkspartei, das sei 200'000 Franken zu viel, die wir ausgegeben haben, bevor wir überhaupt den Bedarf abgeklärt haben. Das sagt heute Peter Witt, der SVP-Präsident der Stadt Luzern.
Wir haben doch jetzt sehr viel Geld investiert dort, ohne dass der entsprechend genutzt wird. Und von dem her hat man zu dem Zeitpunkt sicher auf die Stellung von dem Friedhof können verzichten.
Die aktuellen Zahlen zeigen, von diesen 300 Plätzen, die es auf dem muslimischen Grabfeld hat, sind nach diesen 5 Jahren tatsächlich nur 14 besetzt. Es hat 8 Gräber von Erwachsenen und 6 Kindergräber. Für die tiefen Zahlen gibt es eine Erklärung. Dazu der Yusuf Sabadia. Er ist der Präsident der Islamischen Gemeinde Luzern.
Es ist vor allem, weil die muslimische Bevölkerung ziemlich jung ist hier. Und da sehen wir auch mit den Gräbern, mit den Leuten, die hier begraben sind, sind große Mehrheit junge von der zweiten Generation der Muslime. Und das ist ein wenig anders wie die erste Generation, weil die sind mehr stark mit ihrer alten Heimat verbunden und sie möchten lieber in ihre alte Heimat überführt werden und dort begraben werden, näher ihre Bekannten und Verwandten dort.
Es braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich das muslimische Grabfeld langsam fülle. Das ist ja sowieso ein langfristiges Projekt.
Es ist auch so gedacht, dass man einfach genug Platz hat für die nächsten 10, 20 Jahre hier auf diese, also für die nächsten 20 Jahre hier auf diese Wiese hier.
Auch für den Yusuf Sabadia ist klar, er ist hier verwurzelt und wird darum auch hier begraben werden.
Ich bin hier aufgewachsen, meine Kinder sind hier geboren, aufgewachsen und so. Und deshalb ist für mich auch wichtig, dass wenn ich sterbe, dann möchte ich auch in der Nähe meine Verwandten hier in der Nähe, also hier in Friedenthal auch begraben werden.
Zurück zu der Kritik am muslimischen Grabfeld im Friedenthal. Die Kosten. Die Stadt Luzern muss heute einfach den Unterhalt vom Grabfeld zahlen. Das kostet aber nicht alle Welt, sagt der Gornel Sutter, der Leiter der Friedhöfe der Stadt Luzern.
Fakt ist sicher, dass das Grabfeld, wenn es das nicht mit den muslimischen Gräbern beleidigt wäre, wäre das frei. Sowieso. Der Unterhalt würde genauso anfallen. Zurzeit befindet sich auf dem Grabfeld eine Blumenwiese in einem mageren Zustand. Die tun wir 2-mal im Jahr mähen. Und die Kosten oder eben den Aufwand hätten wir auch sonst.
Fassen wir zusammen. Das muslimische Grabfeld im Luzerner Friedenthal wird zwar noch wenig gebraucht. Die Muslime und die Stadt Luzern sind sich aber sicher, in den nächsten Jahren wird der Friedhof immer wichtiger.
Wie ist das Leben vor 500-600 Jahren in der Eidgenossenschaft und vor allem in der Stadt Luzern gewesen? Die Chronik von Diebold Schilling zeigt das Leben von damals in eindrücklichen Bildern. Vor genau 500 Jahren ist das dicke Buch fertig geworden und seitdem lagert es gut verwahrt, momentan in der Zentral- und Hochschulbibliothek. Heute aber kommt die grosse Chronik wieder einmal ans Tageslicht, dank dem Buch, das der Historiker und Journalist Stefan Ragatz über die Chronik geschrieben hat. Zum 500-Jahr-Jubiläum heute Abend ist Vernissage.
Der Stefan Ragaz ist heute hier im Radiostudio vorbeigekommen und ich wollte von ihm wissen, wie der die berühmte Bilderchronik von Diebold Schilling aussieht.
Also die Original-Schilling-Chronik ist ein grosser, dicker Lederband mit Pergamentseiten. Das ist eine Handschrift, das ist eine Bilderchronik. Es sind insgesamt fast 700 Seiten. Es sind über 440 Bildtafeln drin, wo handgemalen sind, sehr farbig. Und das ist heute natürlich 500 Jahre später immer noch das, was die Chronik auszeichnet. Die farbigen, aussagekräftigen Bilder.
Ist das auch der Grund, dass man sagt über die Schilling-Chronik, dass sie so ein Prunkstück und wirklich etwas Einmaliges?
Das macht sie aus. Sie ist etwas Einmaliges. Sie ist eben ein Einzelstück, eine Handschrift und nicht Anführungsschlusszeichen Massenware, wie damals der Buchdruck schon hat können herstellen, wenn es nicht die gleichen Massen sind wie heute. Es ist auch ein Einzelstück, ein Prunkstück, das man dann unter Verschluss gehalten hat. Es war für die Obrigkeit selber, für die Ratsherren. Man hat die eigene Geschichte aufschreiben, die sich selber eine Identität geben und die richtige Darstellung von der Geschichte in Bilder eben, die sehr einprägsam sind, darstellen. Und die Chronik ist dann nur vorgenommen worden für Diplomaten, die auf Besuch gekommen sind nach Luzern, um eben können zeigen, was für eine grossartige Geschichte das Luzern und die Eidgenossenschaft, es ist beides drin, kann vorweisen.
Die Chronik ist vor 500 Jahren rausgekommen, zeigt also das Leben so anfangs vom 16. Jahrhundert mit ganz vielen Bildern, die so den Alltag dort zeigen. Die ganzen Bilder sind jetzt auch in ihrem Werk drin. In Originalgröße, haben Sie da irgendein Lieblingsbild, jetzt, wo Sie sich so lange mit dem auseinandergesetzt haben?
Also es gibt ein Lieblingsbild, das ich mir sogar als soweit ist es gekommen, als Einstiegsbild auf mein Handy genommen habe. Das ist die Entstehung von der Stadt Luzern. Das ist einfach ein irrsinnig schönes Bild. Das ist auch ein Bild übrigens, wo der Schilling dann eben weit zurückgeht in die Luzerner Geschichte selber. Er tut ja die Geschichte auch aus dem 14. Jahrhundert darstellen. Alles dann etwa 200 Jahre später oder 150 Jahre später. Also er tut selber auch nur nacherzählen, was er von anderen Orten gehört hat, gelesen hat, gesehen hat. Er schafft mit ganz vielen Vorlagen.
Jetzt gehen Sie in Ihrem Werk eben zu dem 500-Jahr-Jubiläum von dieser Diebold Schilling Chronik, gehen Sie auch der Frage nach, was die Chronik heute noch für eine Aussage hat, was sie für Gegenwart, für eine Bedeutung hat. Was hat sie für eine?
Absolut, das war das Ziel gewesen, oder eins der Ziele auch, dass ich mit dem Buch jetzt, wo ich die 107 Bildtafeln, also nicht alle aus der Chronik, das wäre ein riesen Ding geworden, die 107, die Luzern betreffen, die Luzerner Geschichte erzählen, dass ich eben mit meinem Buch kann den Bogen schlagen, auch in die heutige Zeit und probiere, erstens den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen für gewisse Details, die es halt auch seit 500 Jahren gibt, in der Stadt Luzern, wo man ständig dran vorbeiläuft und vielleicht da jetzt mal gesehen hat, das ist wegen dem vielleicht Sachen, wo man weiss, aber wieder vergessen hat. Und zweitens ist dann auch mein Ziel gewesen, die Chronik und die Bildergeschichten und die Geschichtsbilder, beides eben in Erinnerung zu rufen, wo der Schilling die Wahrnehmung von der Geschichte so stark geprägt hat. Also vieles, was wir heute noch in den Schulen unterrichten, das Bild, das wir haben von der Geschichte von Luzern, von der Eidgenossenschaft, ist eigentlich geprägt durch die Bilder, die der Diebold Schilling vor 500 Jahren in seiner Chronik gezeichnet hat.
Sie haben sich ausführlich mit diesen ganzen Bildern eben beschäftigt. Wenn Sie jetzt persönlich so durch die Stadt Luzern durchlaufen, hat das Ihr Bild von der Stadt verändert? Oder merken Sie immer wieder, das ist auf diesem Bild irgendwie anders drauf? Also?
Das hat mein Bild sehr stark verändert. Ich habe in dem Sinn den Vorteil, dass ich ein Auswärtiger bin. Ich bin irgendwann mal vor 30 Jahren von Zürich zugewandert und darum Luzern schon immer vielleicht mit ein bisschen anderen Augen angeschaut habe. Und mit dem Schilling jetzt, das ist definitiv so. Plötzlich eben all die Details, wo man sieht, und die reiche Geschichte, die Luzern hat, die man heute noch kann sehen. Mir ist ein Punkt passiert, dass ich mal, als ich tief in Recherchen versunken war, letztes Jahr im Staatsarchiv und in der Zentralbibliothek rausgelaufen bin, in die Stadt hinein, und plötzlich um mich herumgeschaut habe am Rüsteig unten und gedacht habe, da stimmt etwas nicht. Bis ich gemerkt habe, die Jesuitenkirche, die stört mich. Weil die jetzt zur Zeit vom Schilling natürlich noch nicht gegeben, die ist in dieser Form erst sehr viel später entstanden. Also ich bin so tief dann eigentlich gedanklich in die Welt auch eingesunken, dass ich plötzlich Bilder von mir gesehen haben, die mit dem heutigen Luzern nicht mehr ganz übereinstimmen haben.
Jetzt haben Sie das Buch, das Sie gemacht haben, zu dem 500-Jahr-Jubiläum vor sich. Wer haben Sie im Hinterkopf gehabt, wo Sie das geschrieben haben? Wer soll das anschauen, wer soll das lesen, wer soll sich mit dem auseinandersetzen?
Das Buch ist definitiv bestimmt für eine breite Öffentlichkeit, die sich interessiert für die eigene Geschichte, für Luzern und die Vergangenheit, also interessiert die Laien, sozusagen. So ein bisschen mit der Vergangenheit natürlich auch vom Journalist, wo es ein Anliegen ist, die Geschichte auch verständlich und doch differenziert, mit Tiefe, Präzision, irgendwie mit den Fakten verpflichtet und doch erzählend und unterhaltsam können darzustellen. In die Bilder reinzugehen, das ist eigentlich das Hauptanliegen gewesen. Die Bilder eben in Originalgröße zu zeigen und dann sehr ausführlich, intensiv zu beschreiben. Also wirklich zu erzählen, was man in diesen Bildern sieht. Jedes Bild hat eine eigene Beschreibung, wo man kann nachher drin rein versinken und eine kleine Aha-Effekt haben und sagen, ah ja, genau, da, jetzt sehe ich es auch. So ein bisschen die Augen öffnen.
Der Stefan Ragaz, der ein Buch geschrieben hat zu der Diebold-Schilling-Chronik. Die Vernissage ist heute am 7:30 in der Zentral- und Hochschulbibliothek zu Luzern. Und falls Sie dort gehen wollen, dann haben Sie auch die Gelegenheit, die Original-Diebold-Schilling-Chronik anzuschauen. SRF 1 mit dem Regionaljournal in 5 Minuten ist es 6. Die wichtigsten Meldungen aus dieser Sendung im Überblick, der Christian Hechslin.
Das Zugengrossprojekt Stadttunnel ist reif für den Kantonsrat. Das Projekt kostet 950 Millionen Franken, 60 Millionen zahlt Stadt Zug, der Rest übernimmt der Kanton. Die Finanzierung sei aber ohne Steuererhöhung möglich. Laut Zeitplan kommt das Projekt Ende Jahre Kantonsrat. Das letzte Wort hat dann das Stimmvolk. In der Stadt Luzern sollen in den nächsten 10 Jahren 1'000 neue Genossenschaftswohnungen entstehen. Das schlägt die Stadtregierung vor, als ersten Schritt von der Umsetzung von der Initiative für zahlbaren Wohnraum, die Luzern vor einem Jahr angenommen hat. Bald aber kommt schon eine weitere Initiative, mit der will die JUSO, dass die Stiftung GSW 20 Millionen Franken für einen gemeinnützigen Wohnungsbau bekommt. Der Stadtrat lehnt das ab, will die GSW aber doch mit 4 Millionen unterstützen. 5 Jahre ist es her, seit in der Stadt Luzern ein Grabfeld für Muslime eingerichtet worden ist. Heute sind aber nur 14 von den 300 Plätzen besetzt. Für die tiefen Zahlen hat die islamische Gemeinde Luzern eine Erklärung. Die muslimische Bevölkerung im Raum Luzern sei relativ jung, die Leute seien mehr da verwurzelt und denken sich dann auch einmal da lassen, begraben. Dann werde auch das muslimische Grabfeld im Friedental mehr genutzt.
In Mittwochabend, mit was für Wetter, dass wir in der Abend gehen und morgen den haben, den Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es vielen Orten mal noch kurz nass werden, ein paar Orte bleiben aber auch verschont. Morgen starten wir dann mit etwa 8 bis 10 Grad in den Tag. Es hat dann am Vormittag vor allem den Bergen an noch dickere Wolken rum, es kann da und dort einmal noch kurz regnen, das vor allem so richtig Gotthard hindern. Im Laufe des Tages tut es aber immer mehr auf und es wird je länger, je sonniger. Trotzdem wollen die Temperaturen nicht richtig drauf. In Luzern und der Schweiz gibt es so 18-19 Grad, in Einsiedl und Engelberg um die 14 und auf dem Titel ist oben nur minus 4 Grad. Am Donnerstag ist es dann am Vormittag vor allem in den Bergen noch freundlich, aus Norden kommen aber schon bald einmal dicke Wolken daher, die bringen dann im Laufe des Tages auch Regen. Die Temperaturen die gehen dann auf etwa 16 Grad zurück.
Der Sommer behaltet sich also immer noch zurück. Informationen vom Gaudenz Fluri. Gut informiert über das, was läuft in der Zentralschweiz. Im Internet finden Sie es unter srf.ch oder Sie können uns auch auf Twitter folgen. Da finden Sie es unter @srfluzern. Für die Sendungen von heute war der Christian Oechslin verantwortlich. Am Mikrofon Michael Zetzi. Und hier bei SRF 1 geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.